Ihr seid ja hier beim Input gerade dabei, habe ich mir sagen lassen, den Epheserbrief durchzuarbeiten. Mir wurde für die Predigt heute der Text aus dem Epheserbrief 2, die Verse 8 bis 10 vorgegeben und ich möchte uns die drei Verse kurz vorlesen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Als Bernhard mich bat, euch etwas über die Gnade zu erzählen, so hat er mir eine E-Mail geschrieben, da war ich einigermaßen erstaunt, dass so junge Leute wie ihr euch mit solchen schweren Gedanken herumtragt. Ich war aber auch erfreut, dass ihr euch die Mühe macht, über solche komplizierten Texte euch Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, wer ihr im Einzelnen alles seid. Einige von euch kenne ich, einige nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass bei dem, was wir heute und worüber wir heute sprechen, einige völlig nicht mehr durchblicken und sagen, ich verstehe das alles nicht. Dass es euch ungefähr so geht wie mir bei dem vorletzten Lied, als dort oben Englisch war. Ich gehöre noch zu der Generation, wir hatten Russisch in der Schule. Ich kann mit Englisch nicht viel anfangen. I love you, das verstehe ich noch, aber dann wird es schon ordentlich dünn. Und dann bin ich immer dankbar, wenn da drunter so Untertitel sind, wie hier auf den Folien zu sehen war. Wenn dir das, was jetzt kommt, in etwa so vorkommt wie Englisch oder Russisch und du verstehst es nicht und du brauchst Untertitel, dann bitte ich dich ganz sehr, jetzt schon am Anfang dieser Predigt, komm und frage hinterher oder frag auch mittendrin. Ruf einfach dazwischen und sag, das verstehe ich jetzt nicht, erklär das nochmal. Oder geh zu den Mitarbeitern, zu irgendeinem, zu dem ihr Vertrauen habt und sag, das erschien mir wichtig, aber ich habe es nicht verstanden. Denn wir möchten nicht, dass ihr mit mehr Fragen nach Hause geht, als ihr gekommen seid. Wir wollen und die Bibel will und Gottes Absicht ist es, dass die Fragen unseres Lebens beantwortet werden. Und nicht, dass wir vor einem Berg wirrer, religiöser Dinge stehen bleiben und davor kapitulieren und irgendwann die Augen schließen davor und alle anderen denken, wir beten gerade. Ich habe mich gefreut, dass ihr euch über die Gnade Gottes Gedanken machen wollt, weil es, so finde ich, ja eines der grundsätzlichsten Dinge, einer der Grundpfeiler unseres christlichen Glaubens ist. Die Gnade Gottes, damit steht und fällt alles bei uns, weil wir eben nicht religiös sind, sondern weil wir Christen sind. Lasst uns gemeinsam auf dieses fundamentale Thema unseres Christseins schauen. Ich weiß, dass der Begriff fundamental heute umstritten ist, aber das ist etwas Fundamentales und ich habe eigentlich gar kein Verständnis, warum Fundamentales schlecht sein soll. Denn ein gutes Fundament im Leben zu haben, ist etwas, was ich als immer sehr wertvoll für mich erlebt habe und ich wünsche es euch, dass ihr ein Fundament für euer Glauben und für euer Leben findet. Gnade, das ist ein Begriff aus der Justizsprache. Gnade, Begnaden, Begnadigung gibt es immer nur dann und dort, wo irgendjemand so richtig einen Bock geschossen hat. Da geht es in der Regel nicht um Bagatelldelikte, da geht es nicht um Ladendiebstähle, um Geschwindigkeitsüberschreitung im Straßenverkehr, sondern da geht es um Mord und Totschlag, um Kapitalverbrechen, um Kriegs-, um Völkermord. Also um richtig dicke Dinger und demzufolge auch um richtig harte Jungs oder eben auch Mädels. Wenn nun die Bibel unentwegt von Gnade als einem fundamentalen Pfeiler unseres geistlichen Lebens spricht, dann habt ihr schon mal jetzt ungefähr eine Vorstellung, wie die Bibel oder besser gesagt, wie Gott uns sieht, wie er unsere Lage einschätzt. Während ich sehr oft bewusst oder unbewusst glaube und denke, Gott hat doch mit mir eigentlich ein Schnäppchen gemacht. Er könnte doch eigentlich ganz zufrieden sein, so einen ordentlichen Typen wie mich bekommen zu haben, stellt uns die Bibel vor, dass der mich in einem ganz anderen Licht sieht. In den Augen Gottes sind wir im rechtlichen Sinne richtig schwere Jungs mit einem Schuldenkonto, welches wir niemals begleichen können. Da gibt es viele Bibelworte dazu und jeder, der in Sachen Gnade tiefer bohren möchte, dem empfehle ich oder euch auch als Prisma Input. Nehmt nach dem Epheserbrief gleich noch den Römerbrief mit rein. Im Römerbrief geht es unglaublich viel um die Gnade. Da sagt Paulus zum Beispiel den Römern, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und im Vers 23 sagt er im dritten Kapitel, sie sind allesamt Sünder und am Mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Dietrich Bonhoeffer hat das in unsere Zeit heute übersetzt und er hat nicht so plump gesagt, ihr seid alle schlecht, sondern Bonhoeffer hat sinngemäß gesagt, Gott hat mit unseren vermeintlich guten Werken genauso große Schwierigkeiten wie mit unseren schlechten. Das heißt unterm Strich, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir werden Gott mit nichts und durch nichts beeindrucken können. Wie aber kommt es, dass wir unsere eigene Situation so sehr anders einschätzen als Gott? Ich habe darüber selbst lange überlegt und ich bin dazu zu einem schönen Bild gekommen, zu einem guten Schluss und den möchte ich euch mitteilen, weil ich glaube, dass unser Denkansatz ein grundsätzlich falscher ist. Wir haben, wenn wir uns einschätzen, immer so einen pädagogischen Standpunkt. Ähnlich wie in der Schule glauben wir, es geht hauptsächlich darum, irgendwie zu bestehen. Also in meiner Schulzeit war das so und ich habe Schule nicht so ganz gemocht. Für mich war immer wichtig, Hauptsache du bestehst. Bestanden ist gut, gut ist 2 und 2 ist die 1 des kleinen Mannes und dann ist doch alles in Ordnung. Wir glauben, es geht bei Gott ums Punktesammeln. Und wenn die Anzahl der Punkte ausreicht, dann kommen wir schon irgendwie durch. Das, was uns nicht liegt, das wird abgewählt. Und wenn wir darüber hinaus zum Lehrer eine ordentliche Beziehung pflegen, dann wird der uns schon irgendwie durchbringen. Und dann habe ich mich gefragt, betrachtet uns Gott auch so? Und habe festgestellt, Gott betrachtet uns nicht vom pädagogischen Standpunkt her, sondern vom juristischen. Die Bibel stellt uns Gott als den Herrn der Welt, den Schöpfer Himmels und der Erden vor und als Weltenrichter, vor dem jeder von uns einmal Rechenschaft ablegen muss. Und im juristischen Sinne sind wir durch unsere Sünde schuldig. Schuldig vor ihm, dem Weltenrichter. Diese Schuld lässt sich auch nicht irgendwie durch andere gute Werke wieder aufwiegen. Wenn du bei Rot über die Kreuzung fährst, und eine Mutter mit 2 Kindern über den Haufen karst, dann wird es dir nichts nützen, vor Gericht zu argumentieren, ja, aber seit 20 Jahren bleibe ich bei Rot an der Ampel stehen. Das interessiert niemanden. Im pädagogischen Fall könntest du 20 Aufgaben richtig lösen und dann würde die eine falsche nicht ins Gewicht fallen. Im juristischen Falle geht das nicht. Und deshalb ist unsere Situation aus Gottes Sicht so vernichtend für uns. Schuldig in allen Anklagepunkten. Die Bibel sagt, wer das Gesetz, die guten Ordnungen Gottes an nur einer Stelle übertritt, der macht sich am ganzen Gesetz schuldig. Und dabei sind unsere Sünden, also das, was wir hier und da mal falsch machen, noch nicht einmal das Schlimmste. Unsere Ursünde, das ist unsere Gottlosigkeit. Dass wir uns als Menschen von ihm losgesagt haben. Dass wir Gott den Finger ausgestreckt haben und gesagt haben, Gott, es tut uns leid, wir kommen auch ohne dich klar. Du nervst nur. Deine klugen Ratschläge, wir brauchen sie nicht. Wir können auf dich ganz getrost verzichten. Alles das, was wir falsch machen, ist nur die Folge dieser Haltung. Die Bibel nennt das in Sünde geboren. Wir haben gar keine andere Chance, als zu sündigen. Das ist wie mit einem Apfelbaum. Der Apfelbaum ist Apfelbaum von dem Tag an, wo der kleine Keim aus diesem Kern hervorkommt. Da hat er noch nicht einen einzigen Apfel getragen und ist aber schon Apfelbaum. Und so sind wir alle Sünder, weil wir in Sünde geboren sind, dass nachher die Früchte prall und kräftig oder auch weniger kräftig nach Sünde aussehen und nicht nur aussehen, sondern auch sind. Das ist die Folge, weil wir in Sünde geboren sind. Und nun war's das? Jetzt sehen wir alt aus und von unserer Seite können wir an diesem Zustand auch nichts ändern. Aber Gott hat etwas daran geändert. Diese Schuld, unser Versagen, unsere Gottlosigkeit, die muss getilgt werden. Darüber war sich Gott auch im Klaren. Und weil er uns lieb hat, deswegen hat er nach Wegen gesucht, wie dieses Dilemma für uns beendet werden kann. Weil wir konnten es nicht beenden. Gott hat nicht einfach gesagt, Schwamm drüber, vergessen wir, wird schon wieder. Gib dir ein bisschen Mühe. Nein, er musste einen finden, der die Schuld auf sich nimmt. Und das war sein Sohn Jesus Christus. Nur er konnte das machen, weil er ohne Schuld war. Durch sein Leben und durch sein Sterben ist unsere Schuld beglichen. Und Gott ist bereit, wenn wir an ihn, an diesen seinen Sohn Jesus glauben, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, uns zu begnadigen. Und das ist unsere einzigste Chance. Das ist aber auch die riesengroße Chance. Ihr müsst nicht mit weniger leben. Und deshalb steht in dem ersten Vers unseres Textes, dem Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Versteht ihr? Gnade und Begnadigung ist immer gekennzeichnet durch drei Dinge. Sie ist immer unverdient. Du kannst nichts dazu tun, um diese Gnade zu bekommen. Gnade trifft uns immer von außen. Das ist das Zweite. Wir selbst können uns nicht begnadigen. Wir können uns auch nicht entschuldigen, wie wir das so manchmal sagen. Ich werde mal hingehen und werde mich entschuldigen. Wie willst du das machen? Wir können den anderen bitten um Verzeihung, uns unsere Schuld zu vergeben. Aber wir können uns nicht entschuldigen. Aber das zeigt den Denkfehler in unserem selbstgerechten Kopf. Und das Dritte ist, ich muss Gnade annehmen. Das klingt paradox, aber Gnade muss man in Anspruch nehmen. Einer, der begnadigt wird und weiterhin im Knast sitzen bleibt, der hat nichts davon. Der bleibt gefangen in den Folgen seiner Schuld. Und es gibt so etwas, dass Menschen mit der Freiheit einfach gar nicht klarkommen. Ich erinnere mich, ich hatte zu DDR-Zeiten in einem Wohngebiet nur als Junggeselle eine Wohnung bekommen. Das war damals nicht so einfach, eine Wohnung zu bekommen. Das war so ein, ja, halb seidenes Gebiet gewesen, da wohnten alle so ein bisschen zwielichtige Gestalten. Aber die haben sich irgendwann was zu Schulden kommen lassen und dann sind die so einer nach dem anderen immer abgegangen, nämlich in den Bau. Die haben dann im Knast ihre Strafe verbüßt, mal kam da ein raus und mal nicht. Und dann gab es irgendwann mal, ich glaube zum 40. Jahrestag der DDR, eine Amnestie. Da sind die alle auf den Schlag rausgekommen. Und Leute, die eine Beziehung zu denen hatten, haben gesagt, die sind draußen gar nicht klargekommen. Im Knast hatten die ihr geregeltes Leben. Da haben andere sich um sie gekümmert. Und die haben zugesehen, schnell wieder irgendein paar Dinger zu drehen, dass sie da wieder hinkommen. Die wussten mit der Gnade, die ihnen zuteil geworden ist, der Amnestie nicht umzugehen. Ihr Lieben, mit der Gnade zu leben will gelernt sein. Und hier dieser Ort, euer Input, kann so ein Ort sein, wo ihr gemeinsam lernt, die Freiheit zu leben, die Gott seinen Kindern gibt. Dazu gehört in allererster Linie, sich einzugestehen, ja, ich bin Sünder. Ich habe keine Chance vor Gott. Das ist nichts Schönes, das macht nicht Spaß. Aber dazu kann man einander Mut machen. Sagen, gib doch mal zu, dass du hier versagt hast. Gib doch mal zu, dass du hier einen Fehler begangen hast. Dass es nicht in Ordnung war, wie du dich uns gegenüber gegeben hast. Oder erlebt es selbst, wie befreiend es ist, den anderen um Verzeihung zu bitten und zu erleben, mir wird vergeben. Es gibt nichts zu beschönigen, das muss man sich eingestehen. Und die einzige Hoffnung, die für uns da ist, ist die Begnadigung durch Gott. Sie anzunehmen heißt, aktiv zu werden, die Zelle zu verlassen, hinauszutreten aus den Gefängnismauern, das neue Leben genießen, dankbar zu sein für die zweite Chance. Und genau das meint der Vers 10 in unserem Text. Dort steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind geschaffen, das eine um das andere Mal. Damals, als wir auf die Welt gekommen sind, da hat uns unsere Mutter zwar auf die Welt gebracht, aber von Gott geschaffen. Er hat seine Gedanken in uns hinein investiert, seinen Plan in uns Gestalt werden lassen. Als wir in Fleisch und Blut diese Erde betraten. Dieses Menschsein haben wir durch die Sünde verwirkt und Gott hat uns immer noch nicht aufgegeben. Wir sind wiedergeboren aus Gott, so nennt es die Bibel, wenn wir uns im Glauben an Jesus Christus hängen. Geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das finde ich so einen wunderbaren Satz. Wir wollen immer gute Werke tun, wir wollen immer Gutes machen und überlegen, was kann jetzt gut sein? Inzwischen macht sich unsere Gesellschaft über Gutmenschen lustig. Vielleicht hast du jetzt schon gar keine Lust mehr, gute Werke zu tun, um nicht in Verruf zu geraten. Es ist gar nicht so schwer. Gott hat selbst die guten Werke schon vorbereitet. Sie stehen vor uns. Wir brauchen sie eigentlich nur in Anspruch nehmen. Es geht um gute Werke. Die tun wir aber nicht mehr, um gerettet zu werden, sondern wir tun sie, weil wir gerettet sind. Wir wollen nicht mehr irgendetwas in die Waagschale werfen, um unsere Defizite auszugleichen, sondern weil unsere Defizite durch Jesus ausgeglichen sind, können wir frei sein, endlich die guten Werke zu beziehen, wandeln in den guten Werken. Das ist wie einziehen in eine Wohnung, die für uns gebaut wurde. Gott hält den Schlüssel unter deine Nase und sagt, nun geh doch endlich rein in das schicke Haus. Beziehe es, kehre der Sünde, der Gottlosigkeit, dem Alten, dem Gefängnis den Rücken und trete in die Beziehung ein mit mir. Lass dich begnadigen. Lebe in dem, was ich längst für dich vorbereitet habe. Wir suchen immer nach Lebenswegen für uns. Und Gott wartet darauf, dass wir die Dinge ausleben, die er für uns bereithält. Schließen möchte ich mit dem Vers auch wieder aus dem Brief des Paulus an die Römer. Dort heißt es in einem der letzten Kapitel, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Wenn dich die Schuld, dein Versagen, ja, deine Defizite wieder einmal so richtig nerven, wenn du selbst mit dir nicht zufrieden bist, dann will die Bibel uns Mut machen. Schuld und Versagen ist, seitdem wir begnadigt sind, nicht mehr das Problem, sondern wir sind eingeladen in ein neues Leben. Die Gnade ist mächtiger als unser Versagen. Die Gnade ist mächtiger. Sie hat die Macht, dass wir unserer Schuld den Rücken kehren können. Schaut nicht mehr voller Angst und voller Verzweiflung auf eure Sünde, auf das alte Gefängnis. Messt euch und messt andere vor allen Dingen nicht mehr an der Schuld, an dem Versagen und an euren Verfehlungen, sondern bezieht die guten Werke, das Leben aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus. und seid fröhlich darin. Dazu mache ich euch Mut. Und als ganz persönlichen Input möchte ich euch eigentlich die Frage mit auf den Weg geben, wo fällt es euch vielleicht schwer? Wo habt ihr es euch in eurem Gefängnis so eingerichtet, dass ihr trotz der Gnade, obwohl ihr um sie wisst, obwohl ihr den Schlüssel auch angenommen habt, bestimmte alte Dinge nicht verlasst? Ich merke das immer wieder auch in meinem Leben, dass es Bereiche gibt, schlechte Gewohnheiten, schlechte Gedanken, Mechanismen, in die ich immer wieder zurückverfalle, obwohl ich von der Bibel, von der Gnade her weiß, das ist so nicht. Aber ich ziehe mich immer wieder in das Alte zurück, weil dort ist es so lauschig, dort bin ich es gewöhnt, dort weiß ich, wie die Mechanismen funktionieren. Das Neue ist immer so unsicher. Fragt euch untereinander mal, fragt euch mal vor Gott, Herr, wo sind diese Bereiche, wo ich noch im Alten festhalte? Wo ich vielleicht um Schuld und um Sünde in meinem Leben weiß, die ich ganz bewusst weiter begehe, die ich noch nicht ans Kreuz gebracht habe, die ich noch nicht vor Jesus bereinigt habe, die ich noch keinem anderen bekannt habe. Lasst euch durch Gottes Gnade die Dinge aufdecken und lasst euch neue Türen der guten Werke öffnen von Jesus, damit ihr darin lebt und dem alten Ade sagt. Amen.